Sandburg, eine Band aus Mödling, fahr mit mir ans Meer, fahr mit mir ans Meer. Gregor Gacciarilla fährt ja oft runter, mein heutiger Studiogast, ans Meer nach Triest, ist, glaube ich, so eine Lieblingsstadt von dir. Ja, und da hat der maritime Zugang schon seine Gründe, ne?
Triest ist ohne das Meer nicht denkbar und die Stadt verdankt ihrer Position als Haupthafen Mitteleuropas und dieses 50 Millionen Habsburger Reiches an sich seine wirtschaftliche Bedeutung. Es ist ein, man sagt ja immer so gerne, es ist eine Città Italiana, Lontano d'Italia, eine dänische Stadt, die weit weg von Italien ist, und das merkt man auf Schritt und Tritt. Das ist die Ringstraße im Sommeranzug sozusagen, im Leinengewand mit Blick aufs Meer, mit diesem märchenhaften Schloss Miramare, das da in eine Landschaft eingebettet ist, von der Hermann Bahr, der große Prophet der Moderne, gesagt hat, es sei hier schöner als in Neapel. Und das ist, glaube ich, ein Vergleich, der durchaus auch heute noch standhält.
Und ich war vor Jahrzehnten auch öfters in der Gegend und habe bei kleinen Tavernen italienischen noch immer gesehen das Foto von Franz Josef. Ja, also da gibt es schon noch einige monarchistische Italiener, die durchaus leicht melancholisch werden.
Du, es gibt sogar noch eine weitere Parallele, Andi, und zwar, wenn du dort in Triest, vor allem in Prosecco etwa, das ist der Ort von dem legendär, der gleichnamige Schaumwein,
die haben den Prosecco erfunden,
seinen Ursprung hat. Da gibt es in Prosecco die Einrichtung der Osmitza, und die Osmitza ist nichts anderes als der Heurigen, den wir kennen. Es war ja Österreich, die Buschenschank-Verordnung Josefs II., von dem wir nicht nur in Berchtesgadens, von den Mödling bis heute profitieren, die galt und gilt eben auch dort, und die Osmitza ist nichts anderes als der Heurigen, wie wir ihn kennen, mit selbstgefäxtem Wein in einer rustikalen Atmosphäre. Also das ist schon etwas, und vor allem für denjenigen aus Mitteleuropa, der Interesse heim Weh hat, dem kann man sozusagen den Besuch einer Osmitza auf alle Fälle empfehlen.
Das glaube ich. Also Triest war ja natürlich nicht nur Handelshafen, sondern auch Kriegshafen, aber auch Pola auf Istrien, also im heutigen Kroatien. Dann Reka war ein Hafen natürlich, aber eher der ungarischen Schifffahrt, weil die Ungarn waren ja immer ein bisschen intrigant in der Doppelmonarchie und haben ja ihr eigenes Schifffahrtsunternehmen gegründet, die Adria. Ne?
Die Adria war sozusagen Ungarns Fuß im Meer. Das war ein Unternehmen, das an sich nicht die Bedeutung des Lloyd hatte, weil ganz einfach die internationale Ausrichtung und die internationalen Kontakte gefehlt haben. Aber das war natürlich ein Stachel im Fleisch, der in diesem ungarischen Wunsch, auch Anteil am Meer zu haben, einen Hafen, der vergleichbar Triest eben sein solle. Und das war sozusagen eine nationalistische Attitüde in dieser Doppelmonarchie, wo man halt gesagt hat, ja, jede der beiden Reichshälften solle eben da ihre eigene Schifffahrtsgesellschaft haben. Das ist natürlich...
Man hätte besser zusammenarbeiten sollen.
Hätte man auf alle Fälle, da wäre noch mehr erreichbar gewesen.
Wir haben ja eh den Plattensee.
Ja, das Meer der Ungarn, ja.
Genau, ja. Also da hat es also Rijeka gegeben, Fiume damals natürlich vom Namen her, Pola immer ist auch großer Kriegshafen. Ja. Man weiß ja, man kennt die Geschichten auch aus dem Museum in Wien, im Arsenal, Viribus Unitis, das waren ja österreichische Schlachtschiffe, österreichische Erfolgsschiffe, die leider fast nie zum Kämpfen gekommen sind im Ersten Weltkrieg. Ja. Ja, die haben immer eher versteckt. Ne? Aber wenn man an Deckethof und an 1866 denkt, die Seeschlacht bei Lissa, da kommt schon ein bisschen ein Matrosenstolz auf. Ne?
Das nicht zu Unrecht. Und mit Triest verbindet sich ja auch der Name des Zweiten, der eigentlich Deckethof ist, der Möglichkeit, das war der Kaiser Maximilian von Mexiko, eben der Bewohner und Erbauer von Miramare, dessen Fertigstellung er ja nicht erlebt hat. Der ist ja vor 150 Jahren, einige Tage ist es her, in Querétaro erschossen worden. Ja. Dieses Abenteuer des Kaisertums in Mexiko, das hat ja nicht lange Bestand gehabt. Aber das war auch
da haben die Franzosen reinkriegt, ne?
Ein bisschen, aber das war auch ein großer Waldtriestiner, und der war eigentlich derjenige, der Mitte des 19. Jahrhunderts ein bisschen eine Fantasie, im Gegensatz zu seinem Bruder Franz Josef, der ja bis zuletzt eigentlich ein völlig fast Angst vorm Wasser hat, der Kopf, könnte man meinen, der ein bisschen Österreich auch auf der Kriegsmarine-Seite vorangebracht hat, und eben ohne Maximilian wäre auch Deckethof, der natürlich auch ein Mängelverwalter war, und wenn man die Geschichten sich anschaut, ne, da war ja doch die dänische Flotte deutlich überlegen und moderner ausgestattet. Da war Mut und ein bisschen alt wie nach Hut Chutzpe haben sozusagen dazu geführt, dass der Sieg errungen werden konnte. Letztlich aber
durch Rammstöße.
Letztlich natürlich war, und das muss man der Aufrichtigkeit halber auch sagen, waren die Siege Degetos bei Lisse eigentlich für die Gesamtanalyse bedeutungslos.
Weil also wir gleichzeitig ja bei Königsgerichts gegen die Preisen verloren haben.
Auch.
Und so haben wir dann die Lombardei, Venetien haben wir
dann. Venedig war dann 1866 verloren, und das war eigentlich ein Pyrrhus-Sieg, wenn man schon sagt, also hat sich die antike Technik des Rammstoßes mit den Spornen, mit dem Kielsporn so eingemacht, so muss man zugleich sagen, eigentlich ein Pyrrhus-Sieg, der keinen erkennbaren Effekt gebracht
hat. Die Seeschlacht bei Lissa. Und der Tegetthoff wurde ja dann ernannt zum großen Oberkommandierenden und hat also die österreichische Marine, jetzt die Kriegsmarine, ein bisschen modernisiert, Dreadnoughts auch gebaut, diesen Schlachtschifftyp, diesen britischen eben mit Viribus Unitis und
sein Tisch waren auch das ungarische Pendant sozusagen. Genau. Da gab es ja auch österreichische Werften und ungarische Werften, die Danubius in Fiume eben. Aber die österreichische Marine war so wie alle Kriegsmarinen im Ersten Weltkrieg, sie galt als immens teuer, und das war sie auch. Und die großen Einheiten kamen an sich selten bis nie zum Einsatz. Vor allem war es im Weltkrieg ja dann so, dass mit dem Wechsel der Italiener auf die Seite der Entente ja ganz einfach die Adria unten zugestoppelt wurde. Die Sperre von Otranto, wie sie genannt ist, damit waren eigentlich die österreichischen Verbände, Eskader hieß das damals, die österreichischen Verbände eigentlich zur Untätigkeit verurteilt. Ja. Und diese ganzen großartigen Schiffe, die auch viel Steuergeld auch damals gekostet haben, waren de facto zur Untätigkeit verurteilt und sind auch eigentlich nie ihrer Bestimmung zugeführt worden, was vielleicht auch bei der Zerstörungskraft, die diese Einheiten hatten, vielleicht auch besser
gewesen ist. Überraschenderweise haben ja auch die großen Seemächte, die England und die Deutschen, nur kurz ein bisschen gekämpft, die Skagerrak-Schlacht oben in der Nordsee, die sind ja auch nicht viel zum Kämpfen kommen im Ersten Weltkrieg, haben das eher an der Marne und bei Verdun ausgefochten.
Was quasi für den Triestiner Raum eben die blutigen Schlachten an der Isonzo-Front, Soča heute in Slowenien, darstellen würden als Pendant dazu.
Gleich reden wir weiter über das friedlichere Schifffahren in Altösterreich, wieder über die österreichische Leut. Die war ja wirklich weltweit unterwegs und gleich sagen wir ihnen, was die so alles transportiert haben.
Silver in his smile, he smoked a briar pipe.